Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
In Videos vom Wochenende aus dem Iran sieht man, wie dunkler Rauch aufsteigt und Schüsse ertönen. Der Rauch und die Schüsse, das alles spielt sich im berüchtigten Evin-Gefängnis ab, wo auch politische Gefangene festgehalten werden und wo es am Wochenende gebrannt hat. Es gab Tote und Verletzte und wir schauen uns gleich an, was über die Hintergründe dieses Brandes bekannt ist. Und wir schauen auch auf die neuen Sanktionen, die die EU heute gegenüber Iran angekündigt hat. Und es gibt heute aber auch was zu feiern. Ja, Eminem ist sein Name, alias Slim Shady. Er wird heute 50 Jahre alt und wir sprechen mit Falk Schacht, Musikjournalist, wie sehr Eminem das Musik- und das Rap-Business geprägt hat und welche Bedeutung er heute eigentlich noch hat. Das alles am Montag, dem 17. Oktober. Ich bin Rahel Klein. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gekommen.
Deutschlandfunk Nova.
Das Gefängnis Evin im Norden der Hauptstadt Teheran im Iran, das ist nicht irgendein Gefängnis. Da werden nach allem, was bekannt ist, seit Jahrzehnten Menschen gefoltert und hingerichtet. Inhaftierte bekommen zum Teil keine notwendige medizinische Versorgung und dort werden auch viele politische Gefangene festgehalten. Auch Menschen, die in den letzten Wochen gegen das iranische Regime protestiert haben. Und in diesem Gefängnis hat es am Wochenende gebrannt. Mehr dazu weiß Anne Präger aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Anne, wie viele Menschen sind denn bei dem Brand gestorben?
Also nach den neuesten Angaben des iranischen Regimes sind dabei mehr als 60 Menschen verletzt worden und 8 ums Leben gekommen. Zunächst war nur von 4 Toten die Rede. Laut offiziellen Angaben sind die Opfer an Rauchvergiftung gestorben. Ob das stimmt, lässt sich allerdings erstmal nicht verifizieren. Menschen, die in der Nähe des Gefängnisses wohnen, haben gegenüber der ARD berichtet, dass sie während des Brandes auch Schüsse vom Gefängnisgelände gehört haben. Und offenbar hat man da auch Tränengas gerochen.
Was weiß man denn aktuell darüber, wie dieses Feuer ausgebrochen ist?
Also die iranischen Justizbehörden sagen, dass das Feuer im Textillager des Gefängnisses ausgebrochen sei. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA zitiert da die Gefängnisleitung. Die hat offenbar angegeben, dass Insassen da eine Auseinandersetzung mit Gefängniswärtern angefangen hätten und dabei eben das Textillager in Brand gesteckt hätten. Wobei man sagen muss, dass sich da verschiedene offizielle Stellen auch widersprechen. Also auf der einen Seite stehen so Aussagen, dass so ein Brand in jedem Land hätte passieren können. Und dass das Feuer halt ausgebrochen sei wegen eines internen Konflikts im Gefängnis zwischen verurteilten Dieben. Also dass es da eigentlich keinen Zusammenhang zu den politischen Protesten aktuell im Land gäbe. Und andererseits hat der oberste Richter des Irans dann aber gesagt, die Brandstifter seien Agenten von Feinden des Irans.
Was weiß man denn über die Menschen, die aus politischen Gründen in Evin inhaftiert wurden? Also auch hunderte von Menschen, die jetzt in den vergangenen Wochen festgenommen worden sind, weil sie gegen das Regime protestiert haben.
Also deren genaues Schicksal ist im Einzelnen nicht klar. Jetzt nach dem Brand haben sich aber mehrere prominente politische Gefangene bei ihren Angehörigen gemeldet. Unter anderem die iranische Journalistin Niloufar Hamedi. Das ist die Journalistin, die zuerst über diesen Fall der 22-jährigen iranischen Kurdin Mahsa Amini berichtet hat, deren Tod von vielen auf Polizeigewalt zurückgeführt wird und die jetzt zur Leitfigur dieser Proteste aktuell im Iran gegen die Regierung geworden ist. Und auch in Evin sitzt der iranische Filmemacher Jafar Panahi. Der hat seiner Frau offenbar mitgeteilt, dass er am Leben ist, aber dass er, Zitat, die schlimmsten Stunden seines Lebens hinter sich hat.
Welche Reaktionen auf diesen schweren Brand gibt's jetzt?
Also aus Teheran selbst finden sich im Netz Videos von diesem Feuer, wo Menschen draußen stehen und Tod dem Diktator rufen. Am Wochenende hat es dann zum Beispiel hier in Berlin, in Frankfurt und Hamburg auch kleinere Demonstrationen gegeben von mehreren hundert Exil-Iranerinnen und Iranern gegen die Zustände im Land und auch eben besonders im Evin-Gefängnis. Und die fordern natürlich die westlichen Staaten da auf, aktiv zu werden und zu handeln. Und Amnesty International als Menschenrechtsorganisation fordert unter anderem auch, dass wegen dieser Übergriffe der iranischen Sicherheitsbehörden eine Sondersitzung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen einberufen werden soll, um auch eben diese Vorgänge aufzuklären.
Hintergründe zu dem Brand im berüchtigten Evin-Gefängnis im Iran hatte Anne Präger aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit mittlerweile einem Monat gehen jeden Tag unglaublich viele Menschen im Iran auf die Straße und demonstrieren gegen das Regime. Rückenwind bekommen sie jetzt von der EU. Heute haben sich die EU-AußenministerInnen getroffen und neue Sanktionen gegen den Iran angekündigt, vor allem auch gegen die iranische Sittenpolizei.
Sittenpolizei, ein Unwort eigentlich dessen, wenn man sieht, welche Verbrechen dort begangen werden.
Ja, das hat heute Annalena Baerbock, Bundesaußenministerin, gesagt. Was da genau geplant ist, darüber spreche ich jetzt mit Klaus Remme, unserem Korrespondenten in Brüssel. Klaus, was plant die EU da konkret?
Es sind Sanktionen ausgesprochen worden, heute förmlich beschlossen worden, gegen 4 Organisationen und 11 Personen, denen vorgeworfen wird, eben an der Unterdrückung, an der Niederschlagung der friedlichen Proteste beteiligt gewesen zu sein. Darum geht es im Kern im heutigen Sanktionspaket. Die Sittenpolizei ist darunter. Was das konkret für diese Personen bedeutet, das erklärte Annalena Baerbock heute Morgen in Luxemburg am Rande.
Das bedeutet, es wird ein Einreiseverbot für diejenigen gehen, die verantwortlich für den Tod von vielen Menschen in Iran sind. Darüber hinaus werden Vermögen eingefroren. Und es ist auch klar, wenn dieses Regime weiter auf seine Bevölkerung so einschlägt, dann wird es weitere Sanktionspakete gezielt für die Verantwortlichen geben.
Also Rahel, du hörst schon, das ist möglicherweise der Anfang einer Sanktionseskalation, falls sich die Situation im Iran zuspitzt.
Wie schätzt du das ein? Trifft das das iranische Regime jetzt wirklich oder bringt das am Ende gar nichts? Und denen ist das egal?
Ja, ich glaube, es klingt nicht so, oder? 11 Personen, 4 Organisationen, das ist nun wirklich nicht die große Welle gegen ein Regime, das absolut sanktionserprobt ist und seit Jahren gelebt hat, mit schwerwiegenden wirtschaftlichen Sanktionen zu überleben. Es ist sicher nicht wirkungslos gewesen diese Jahre, denn die Proteste, die haben ja auch ökonomische Verzweiflung als Ursache. Da ist nicht nur der demokratische Widerstand, der sich formiert, sondern einfach auch die Tatsache, dass es keine Aussicht gibt, hier ökonomisch zu überleben im Iran. Und deshalb ist das ein Ergebnis von Sanktionen. Ob die heute dazugekommen sind, den Ausschlag geben, das bezweifle ich.
Wenn wir uns mal den Atomdeal, das Atomabkommen mit dem Iran anschauen, was US-Präsident Donald Trump ja damals gekündigt hatte, der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der hat heute gesagt, dass es keine Fortschritte beim Atomdeal gibt. Wie viel Leben steckt noch in dem Abkommen?
Ja, ich glaube nicht mehr viel, obwohl man natürlich immer noch verzweifelte Hoffnungen hat, dass man ein solches Abkommen wiederbeleben kann. Wiederbeleben, damit gehe ich zurück ins Jahr 2015, als das Abkommen geschlossen wurde unter Barack Obama. Rahel, du hast es erwähnt, Donald Trump hat dieses Abkommen zurückgenommen, zunichte gemacht und seit Joe Biden im Amt ist, wird versucht, diese Einigung zwischen dem Westen und Teheran wiederzubeleben, die da sagt, das zivile Atomprogramm der Iraner ist okay und damit es dabei bleibt, stimmt der Iran strengen Auflagen zu, maximaler Transparenz. Die Amerikaner, der Westen insgesamt, hebt dafür Sanktionen auf. Das ist so, dass diese Leistung, Gegenleistung, die im Gespräch ist. Aber es gibt keine große Hoffnung darauf. Das hat Jean Asselborn, der Außenminister, eigentlich in wenigen Worten heute deutlich gemacht.
Unter den Umständen, wo wir jetzt sind, glaube ich nicht, dass wir ihn wieder auf die Schiene bekommen. Das sieht so aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Klima, was jetzt herrscht, dass das noch machbar ist.
So, und andere Außenminister wollen sich dieser pessimistischen Sicht im Moment nicht anschließen, darunter der österreichische, weil die Aussicht darauf, wenn man dieses Abkommen und die Verhandlungen darüber fallen lässt, so düster sind. Es würde bedeuten, möglicherweise ein atomarer Rüstungswettlauf in der Region. Saudi-Arabien schaut mit Argusaugen, was da im Iran passiert und möglicherweise auch eine militärische Intervention. Denn Iran ist der Bombe ein Stück näher gekommen seit 2015 und Israel ist da sehr, sehr wachsam.
Wenn wir ganz zum Schluss noch kurz darauf gucken, welche Sanktionen gegenüber Iran noch kommen könnten. Du hast eben gesagt, Sanktionsspirale hat angefangen. Annalena Baerbock hat das gesagt. Wie sehr kann Brüssel da die Sanktionen in der nächsten Zeit, könnte es noch die Sanktionen anziehen? Was könnte man noch machen?
Naja, Brüssel ist da, glaube ich, nicht der Hauptgegenspieler. Wenn es wirklich um eine gemeinsame Front gegen den Iran geht, dann sind die Briten gefragt und dann sind natürlich zuallererst auch die Amerikaner gefragt. Das muss im Gleichschritt passieren. Kann man diese Koalition wieder zusammenschweißen, dann ist das eine mächtige, dann kann man über weitere Handelssanktionen nachdenken. Alleine, und Alena Baerbock sprach bei weiteren Sanktionen heute von gezielten Maßnahmen, da scheint es mir eher darum zu gehen, die Liste, die heute angelegt wurde, möglicherweise zu verlängern.
Sagt unser Brüssel-Korrespondent Klaus Remme über die neuen Sanktionen der EU gegenüber Iran.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich gebe zu, es gab Zeiten vor Corona, da bin ich auch mal mit Erkältung ins Büro gegangen. Und das war damals schon nicht gut, wenn man irgendwie Halsschmerzen, Husten oder so hat, wenn man natürlich auch andere anstecken kann. Und für einen selber ist es natürlich auch besser, man kuriert sich zu Hause auf der Couch aus. Und ich würde das jetzt auch nicht mehr machen, aber ich würde auch auf gar keinen Fall ins Büro gehen, wenn ich eine Corona-Infektion habe oder einen positiven Test. Aber offenbar schleppen sich viele Arbeitnehmende trotzdem in die Arbeit. Das hat jetzt gerade erst eine Studie wieder ergeben. Und Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben, der wollte mal wissen, warum.
Mit einem leichten Schnupfen geht man halt. Ist so.
Also mit leichten Atemwegsinfekten oder so, ja, arbeite ich schon.
Wenn es jetzt aber wirklich bloß Halsweh ist oder ein bisschen Schnupfen, da würde ich dann schon gehen.
Also ich habe keine Bauchschmerzen damit.
Die Mehrheit der Deutschen geht auch krank zur Arbeit, hat jetzt eine repräsentative Studie der Betriebskrankenkasse Pronova BKK ergeben. Ergebnis außerdem, jeder fünfte Deutsche schleppt sich auch mit einem ansteckenden Infekt ins Büro. Und jeder zehnte sogar mit einem positiven Corona-Test, wenn auch bei mildem Verlauf.
Insgesamt kann man das Phänomen ja schon lange beobachten.
Sagt der Arbeits- und Gesundheitspsychologe Tim Hagemann von der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld. Das Phänomen, von dem er spricht, nennt sich in der Wissenschaft Präsentismus.
Präsentismus heißt, wenn ich tatsächlich mich krank fühle und auch krank bin oder vielleicht auch krank diagnostiziert und dann trotzdem zur Arbeit gehe.
Die Gründe dafür sind vielfältig, sagt Tim Hagemann.
Und das ist in vielen Arbeitsbereichen sicherlich auch eine hohe Verantwortung, die man erlebt. Auch das Gefühl, dass kein Ersatz wäre. Im Moment ist sicherlich kommt hinzu, dass ja in vielen Arbeitsbereichen schon seit langem jetzt hohe Krankheitszahlen sind und der Druck vielleicht auch dadurch sehr hoch wird. Und vielleicht dann auch bei Corona, wenn man auch positiv getestet ist, aber keine Symptome hat, dass man dann trotzdem das Verantwortungsgefühl empfindet, arbeiten gehen zu müssen.
Studien in der Vergangenheit hätten gezeigt, dass besonders soziale Berufe von Präsentismus betroffen sind. Lehrer und Erzieherinnen zum Beispiel oder Pflegende. Menschen in systemrelevanten Berufen halt. Gerade komme aber noch ein weiterer Faktor hinzu.
Ja, wir haben ja enorme Fachkräftemangel und viele Bereiche sind natürlich schon ganz dünn und ganz kurz vor dem, dass es überhaupt noch klappt, etwas aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, da wird es dann auch sehr schwierig, wenn man vielleicht jetzt auch wenig Symptome empfindet, bezogen jetzt auf Corona, tatsächlich dann zu Hause zu bleiben und kein schlechtes Gewissen zu haben. Insofern glaube ich, wird natürlich dieser enorme Fachkräftemangel auf jeden Fall ein begünstigender Faktor für Präsentismus sein.
Jedenfalls haben die Pandemieerfahrungen anscheinend gar nichts an der Gewohnheit geändert, auch krank im Job zu erscheinen. Weniger als ein Drittel der berufstätigen Deutschen bleiben bei Krankheit konsequent zu Hause und arbeiten nicht. Viele aus Sorge, als faul zu gelten oder sogar den Job zu verlieren. Wer krank seinen Job macht, der gilt heute leider vielerorts immer noch als besonders engagiert. Dass aber jeder Zehnte sich sogar mit einem positiven Corona-Test in die Firma schleppt bzw. traut, ist ja egal ob mit oder ohne Symptome, das setzt, finde ich, nochmal einen obendrauf.
Das verstehe ich auch überhaupt nicht, das wundert mich auch, weil da ist wirklich so, ich habe jetzt Risiko, andere Leute anzustecken. Das wäre für mich ein absolutes No-Go.
Völlig ausgeschlossen, dass ich da in die Arbeit gehe.
Also ich finde es verantwortungslos, wenn man dann trotzdem in die Arbeit geht.
Vielleicht hat aber ja auch die politische Diskussion eine Haltung befördert, dass es okay ist, mit Corona ins Büro zu gehen.
Mit einem positiven Corona-Test definitiv nein. Wobei man die Testpflicht ja weggefallen ist, somit ist der Abwägungsprozess oder das Spannungsfeld natürlich herausfordernd.
Gar nicht so lange her, dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach zum Beispiel die 5-tägige Isolationspflicht vor allem gegen Kritiker aus der FDP verteidigen musste.
Wenn wir die Isolationspflicht abschaffen würden, das würde bedeuten, dass auch Infizierte zur Arbeit gehen.
Tun jetzt eben einige. Zwar nicht so viele wie mit Rückenschmerzen und Allergien, was jeder Zweite macht, oder wie jeder Dritte mit psychischen und psychosomatischen Beschwerden, aber trotzdem, mit ansteckenden Krankheiten in die Arbeit. Das ist nicht nur höchst unsolidarisch, sondern auch schlecht für die eigene Gesundheit.
Es ist ja auch wichtig, sich zu erholen, dass das Immunsystem arbeiten kann, die Beine hochzulegen und tatsächlich auch dem Körper die Möglichkeit zu geben, Krankheitserreger erfolgreich zu bekämpfen.
Und wer nicht ohne kann oder will, der kann ja trotz Rotznase auch im Homeoffice arbeiten. Macht ja immerhin laut Studie auch knapp ein Viertel so bei einem positiven Corona-Test mit milder Symptomatik. Bedenklich ist aber ein weiteres Ergebnis der Studie. Die große Mehrheit der Beschäftigten, die leidet unter Stress, wegen Überstunden zum Beispiel, Termindruck oder ständiger Erreichbarkeit. Kann auch alles krank machen. Und Arbeitnehmende, die viele Überstunden machen, neigen auch häufiger dazu, krank zur Arbeit zu gehen. Wie kommt man raus aus diesem Teufelskreis? Arbeitspsychologe Hagemann sieht auch die Arbeitgebenden in der Pflicht.
Auf eine Kultur einzuwirken, die einen Präsentismus eher versucht, sozusagen im Zaum zu halten und natürlich auch eine Personalpolitik zu haben, dass man weiß, wenn Mitarbeitende krank sind, dass sie dann auch mit einem guten Gefühl und schlechtem Gewissen ihre Krankheit zu Hause auskurieren können.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er ist der Vorsitzende von allem. So lautet sein Spitzname in China. Und er möchte der mächtigste Führer seit Mao Zedong werden. Die Rede ist von Chinas Staatschef Xi Jinping. Gestern ist der Parteitag der Kommunistischen Partei gestartet in Peking. Der geht eine Woche lang. Und da will sich Xi seine Macht weiter sichern. Aber wer ist dieser Vorsitzende von allem eigentlich? Das klären wir mit Sinologin und Politikwissenschaftlerin Professor Christine Schikupfer von der Uni Trier. Mit ihr habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Frau Schikupfer, wie sehr wird Xi eigentlich in China verehrt?
Xi hat ganz am Anfang seiner Machtübernahme versucht, etwas so wie einen Personenkult durchaus aufzubauen. Er hat das aber ganz schnell wieder zurückgefahren, sodass man jetzt sagen muss, dass es sicherlich Leute gibt, die sich für ihn begeistern. Es gab aber offensichtlich sowohl innerhalb der Partei als auch möglicherweise in breiteren Gesellschaftsschichten dann doch nicht so viel Begeisterung für diese anfängliche Popularisierung von Onkel Xi oder von Papa Xi, wie er dann auch scherzhafterweise oder liebevollerweise teilweise genannt wurde.
Aber sein Spitzname in China ist ja auch so Vorsitzender von allem. Das heißt, auch wenn es jetzt nicht so diesen Führerkult gibt, wie vielleicht in anderen Ländern oder autoritären Systemen, aber es dreht sich schon trotzdem alles um ihn, oder?
Er versucht schon jetzt auf eine andere Art und Weise nicht mehr über Popularität und ich bin der nette Onkel, sondern eben über Macht, Konzentration durch verschiedene Titel und Positionen, die er bekommen hat oder jetzt möglicherweise auch noch bekommen wird. Es ist jetzt auch beispielsweise der Volksführer, ein Titel, den zuletzt Mao Zedong innehatte im Gespräch für Xi Jinping. Also er versucht ganz klar durch eine Machtfülle eben durchaus schon als Führer in Erscheinung zu treten, ganz klar.
Was sind so zwei, drei Sachen, die man auf jeden Fall über Xi wissen sollte?
Xi Jinping ist jemand, der in diesem System aufgewachsen ist. Durch seinen Vater schon, der ja interessanterweise ein Reformer war, weshalb sich auch einige versprochen hatten, dass sein Sohn vielleicht ähnlich progressive Ideen hat. Er hat wirklich die Tour durch die Parteihierarchie gemacht. Das heißt, er hat sich über lange Jahre auch Seilschaften, Netzwerke aufbauen können. Er versteht, wie informelle Machtmechanismen funktionieren. Und er ist offensichtlich ein Mann mit einer Mission. Er wird natürlich gestützt. Er kann nicht alles alleine entscheiden, sondern er braucht natürlich diese Netzwerke und Unterstützerkreise. Aber er sieht sich als jemand, der China im 21. Jahrhundert zu alter bzw. zu neuer Stärke führen will. Und er vertritt das auch sehr, zu sagen, Beobachter, charismatisch und durchaus mit einem sehr starken Selbstbewusstsein.
Er ist jetzt schon seit 10 Jahren der überragende Führer und hat es auch ja so hinbekommen, dass er im Grunde auf Lebenszeit im Amt bleiben kann. Was macht er anders als vorherige Staatschefs?
Xi Jinping hat etwas geschafft, was nicht viele vor ihm geschafft haben, dass er keine Beweise offensichtlich gegen sich versammelt hatte, dass er irgendwie korrupt ist, dass er in Skandale verwickelt war. Er galt nach Beschreibungen und Erzählungen von anderen immer als jemand, der sehr, sehr darauf geachtet hat, auf sein Image. Es gibt durchaus Leute, die sicherlich ihm nicht wohlgesonnen sind, vielleicht auch, weil er sie versetzt hat oder weil er sie abgesetzt hat, aber es gibt keine organisierte Allianz sozusagen gegen Xi Jinping. Er hat es dann auch sehr geschickt geschafft, eben dann doch die Leute, die möglicherweise ihn nicht unterstützt haben, durch verschiedenste Manöver einfach in unwichtigere Positionen zu befördern oder manchmal auch ins Gefängnis. Das heißt also, er hat durch seine Techniken der Machtausübung sich nahezu unangreifbar gemacht.
Sie haben Mao Zedong eben schon kurz angesprochen, den Mitbegründer der Kommunistischen Partei. Mit dem wird Xi Jinping ja auch oft verglichen. Könnte er sowas wie der neue Mao werden oder ist er es schon?
Xi Jinping hat auf jeden Fall diese Ambitionen. Das zeigt eben auch diese Titelfrage, die er sicherlich selber auch mit vorantreibt. Das ist dieser Titel Volksführer oder auch die Wiederbelebung dieses Amtes des Parteivorsitzenden. Das war auch etwas, was man bewusst nach der Zeit unter Mao Zedong abgeschafft hat, weil man das eben als Teil von Personenkult bezeichnet hat. Also ein bestimmter Titel, der eben assoziiert war mit der Willkürherrschaft ja auch von Mao Zedong. Und im Parteistatut, und das wird sehr interessant sein, gibt es einen Passus, der genau diesen Personenkult unterbindet. 1982 hat man ganz klar gesagt, wir wollen das nicht mehr, das hat uns ins Chaos gestürzt, wir wollen eine kollektivere Führung. Und es wird interessant sein, ob Xi Jinping es gelingt, ein oder beide Titel zu bekommen und ob er möglicherweise auch die Macht hat, sich durchzusetzen, dieses Statut zu ändern, diesen Passus aus dem Parteistatut gegebenenfalls zu streichen.
Und glauben Sie, dass das chinesische Volk da bei allem mitmacht, was Xi Jinping noch so vorhat? Oder ist da auch wachsender Prozess zu erwarten?
Die Bevölkerung, selbst die Parteimitglieder, haben ja grundsätzlich sehr, sehr wenig Einfluss auf diese Entscheidung. Das wird entschieden in kleineren, informellen Zirkeln. Wir haben beobachten können, dass es nach der Verfassungsänderung, nach der Abschaffung der Amtszeitbegrenzung des Staatsamtes, des Staatspräsidenten, gab es schon vorsichtigen Protest, den man durch teilweise über überseechinesische Medien, teilweise auch in sozialen Medien von Menschen, die auch den politischen Eliten zugerechnet werden können, gespürt hat. Kurzum, ich gehe schon davon aus, dass es einen gewissen Widerstand gegen diesen Personenkult, gegen diese Machtfülle gibt. Aber offensichtlich ist keine dieser Gruppierungen stark genug, es wirklich mit Xi Jinping und seinen Netzwerken im Moment aufzunehmen.
Sagt Sinologin und Politikwissenschaftlerin Christine Schikupfer von der Uni Trier über Xi Jinping. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Frau Schikupfer.
Sehr gerne, danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, whose name is Slim Shady? Die Rede ist natürlich von Eminem, bürgerlicher Name Marshall Bruce Mathers der Dritte, einer der erfolgreichsten Rapper aller Zeiten und der wird heute 50 Jahre alt. Wie sehr Eminem das Musikbusiness geprägt hat und natürlich auch den Rap und wie viel Einfluss er heute noch hat, das klären wir jetzt mit Falk Schacht, Musikjournalist und Podcast-Host vom Rap-Podcast Schacht und Wasabi. Hallo Falk!
Hallo Rahel!
Falk, was ist für dich so ganz persönlich das Ding, das Eminem geprägt hat?
Also Eminem ist natürlich der weltweit größte Vertreter des Shock-Raps. Das ist tatsächlich ein Begriff, der auf ihn und auch für sein Umfeld und seine Crew angewendet wird. Das hat er etabliert, das hat funktioniert bestimmt 10, 12, 13 Jahre. Jetzt befinden wir uns langsam in einer Zeit, in der das eher kritisch gesehen wird.
Was ist denn mit Shock-Rap gemeint, genau?
Also, er ist ja schon jemand gewesen, der wirklich von Anfang an, ne, du hast gerade My Name Is angespielt, da rappt er irgendwie, dass er die Spice Girls schwängern will, dass er sich einen neuen Inch-Nagel durchs Auge schieben will und solche Sachen. Also einfach dieses sehr offensive Trash-Talking ist vielleicht ein gutes Wort dafür. Dafür steht er.
Er hat ja auch mal in Without Me zum Beispiel vor 20 Jahren hat er sich im Musikvideo als Osama Bin Laden verkleidet und eine Terrorandrohung da gefaked, aber alles auch mit Tanzmoves dann wieder ins Lächerliche gezogen. So, wie wichtig ist diese Provokation für ihn und sein Image auch immer gewesen?
Also das ist tatsächlich der Weg aus der Unbekanntheit heraus. Also es gibt zum Beispiel ein Debütalbum von ihm, Infinite, das kennen ganz wenige, weil es hat einfach niemanden interessiert. Es hat sich kaum verkauft, er war sehr frustriert. Er hat sich theoretisch so an alle Hip-Hop-Regeln gehalten und auch an die des Musikbusiness und nichts ist passiert. Dann war er sehr sauer, sehr deprimiert und sehr pleite und hat dann angefangen, einfach nur noch, ich bring's jetzt mal auf den Punkt, Scheiße zu reden, ja. Und das war der Weg raus, weil ihm plötzlich alle zugehört haben. Also Wenn man anfängt, nicht mehr so ernsthaft sich damit auseinanderzusetzen, was einen bewegt, dann hören einem offensichtlich die Menschen zu.
Das ist eigentlich auch ein bisschen traurig, ne? Wenn man
irgendwie
das
ein bisschen traurig,
mit Scheiße reden dann so erfolgreich wird. Weiße Rapper sind jetzt heute ja nichts mehr so Außergewöhnliches mehr, aber in den Ende 90ern und dann natürlich auch in den 2000ern war das ja noch nicht so. Also da war Eminem als weißer Rapper ja wirklich in der Minderheit. Wie sehr ist er da Vorreiter gewesen?
Also bei dem Thema muss man sehr sensibel sein, weil es gibt Elvis. Elvis hat Rock'n'Roll in die weiße Mehrheitsgesellschaft gebracht und ehrlich gesagt, es kam dann nie zurück. Das muss man mal so feststellen. Jimi Hendrix ist immer sozusagen ein Exot gewesen als schwarzer Gitarrist und deswegen hatte man in der schwarzen Community sehr große Befürchtungen, dass Eminem genau dasselbe macht. Er ist tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann auch weltweit der erfolgreichste Superstar-Rapper geworden. Also dieser Effekt funktioniert, aber was nicht passiert ist, ist, dass es sozusagen komplett geklaut wurde, kulturell angeeignet wurde. Das ist nicht passiert. Er wurde letztens mal darauf angesprochen, wie er denn seine Rolle darin sieht und er sagt, er sieht sich selbst als Gast im Hause Hip-Hops und ich glaube, damit bringt er es auch gut auf den Punkt.
Wie sehr würdest du denn sagen, ist Eminem heute noch akzeptiert, wie wichtig ist er noch, wie groß ist sein Einfluss noch, also echt so 20 Jahre, nachdem auch Lose Yourself rausgekommen ist und du hast gesagt, ne, er ist eigentlich mit Scheiße labern groß geworden. Ist das heute 2022 noch was, womit man erfolgreich ist?
Ja und nein. Also wenn man sich die Charts anguckt, dass diese Schematik funktioniert schon durchaus, aber es wird viel kontroverser diskutiert darüber. Das heißt, man kann sich nicht mehr so weitreichende Sachen erlauben, wie Eminem das gemacht hat. Also außer wenn man dann wirklich im völlig toxischen Lager landen möchte. Sein Einfluss darüber hinaus ist schon aber krass, also eher aber indirekt, denn ganz viele, vor allem auch junge Frauen, finde ich interessant, die heute anfangen zu rappen. Gibt so eine ganz neue Generation von RapperInnen, die haben sehr oft mit Eminem angefangen, weil der einfach so auf einem Popstar-Level war, dass sie das als Kind gehört haben, angefangen haben zu rappen und dementsprechend ist ein bisschen verrückt vielleicht die Formulierung, aber Eminem spricht jetzt durch junge Frauen hindurch. Hm. Vielleicht ist das sein Einfluss heute.
Das ist schon auch irgendwie verrückt, wenn man sich anguckt auch und anhört, worüber die Songs halt so sind, ne? Also es ist schon auch irgendwie so ein bisschen schizophren, finde ich.
Ja, auf der anderen Seite, bei ihm das Faszinierende ist ja, dass er wirklich eine sehr deprimierende Jugend hatte. Das ist 8 Mile, der Film ist ja zum Beispiel so etwas, das ist zwar nachempfunden, aber es ist schon sehr nah dran an seiner Biografie. Er hat wirklich sehr viele deprimierende Sachen erlebt und seine Wahl, sich damit auseinanderzusetzen, ist halt diesen Schmerz umzusetzen in diese Form von lustiger Aggression. Und das hat für ihn funktioniert. Ob das heute noch das die Wahl der Mittel wäre für alle, ich wage es zu bezweifeln, aber für ihn hat es funktioniert.
8 Mile an der Stelle auch nochmal empfohlen. Großartiger Film über Eminem. Er wird heute 50 Jahre alt. Wie sehr das Musikbusiness und auch den Rap geprägt hat und wie einflussreich er heute noch ist, darüber habe ich mit Musikjournalist Falk Schacht gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.